Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem ESG-Podcast der Börsenzeitung. Ja, auch vermögende Privatkunden und Family Offices achten bei ihrer Geldanlage immer mehr auf Nachhaltigkeit und Impact, aber die wollen natürlich auch eine Rendite erzielen. Und wie man dieses Spannungsfeld am besten ausgestaltet, darüber möchte ich heute mal mit meinem Gast sprechen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und zu Gast bei mir im Podcast ist dieses Mal Marc Dellmann. Er ist Head of DACH bei Nordic Investment Opportunities, einem der großen Private Market Anbieter, insbesondere in Nordeuropa. Und ich sage herzlich willkommen, Herr Dellmann.
Hallo Frau Reifenberger, ich freue mich, hier sein zu können. Und ja, das ist ein spannendes Thema. Und ja, ich freue mich auf die Diskussion und die ganzen Themen, die wir da zusammen miteinander besprechen werden.
Dann legen wir doch gleich mal los. Vielleicht für die Nordic Investment Opportunities noch nicht näher kennen. Sie haben institutionelle Anleger, Family Office, vermögende Privatkunden in ihrem Kundenstamm. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet. Sie haben 2 Milliarden Euro Assets under Management ungefähr. Und Sie sagen ganz gern, dass Sie historische Wurzeln haben im Bereich Sustainable Investing, das Ihnen sozusagen aus der Gründungsgeschichte heraus dieses Thema Nachhaltigkeit schon am Herzen liegt. Nehmen Sie uns da doch mal ein bisschen historisch mit. Wo ist diese Verknüpfung?
Genau, Sie haben schon kurz umrissen. Also wir sind ein dänischer Private Market Asset Manager. Wir investieren in verschiedenste Strategien im Private Markets Bereich. Wir nennen die Verticals, also vor allem im Bereich Private Equity, Private Credit, Real Estate und Infrastruktur. Da baue ich auch gleich die Brücke zum Thema Sustainability. Wie Sie schon kurz gesagt haben, wir stellen das hauptsächlich für kleinere Institutionelle, für Privatkunden und Family Offices zur Verfügung als Anlagelösung. Und damit komme ich eigentlich auch schon zu dem Hintergrund. NIO wurde 2018 gegründet von Unternehmern, die selbst sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle im Bereich Sustainability und Impact haben. Da sind vor allem zwei zu nennen. Einmal die Gründer von der Firma Copenhagen Infrastructure Partners. Das ist ein Projektbetreiber von Greenfield Renewable Energy Projekten. Das heißt, man baut weltweit im Bereich Offshore Wind, Solar, aber auch Sachen wie Power to X, also grünes Hydrogen, grüner Wasserstoff, Projekte und ist dort Weltmarktführer mit mittlerweile 30 Milliarden Assets under Management und Fund 5 derzeit am Start. Dann gibt es aber noch eine weitere Firma und der Gründer ist ebenfalls auch Gründer von NIO. Das ist die Firma Urban Partners, besser bekannt auch unter dem ehemaligen Namen NREP, Nordic Real Estate Partners. Und die Firma ist führend im Bereich Sustainable Real Estate oder Sustainable Urbanization, also auf gut Deutsch heißt das nachhaltige Städteplanung. Auch hier steht ein großes Unternehmen dahinter mit mittlerweile 20 Milliarden in Assets und der führende Real Estate Manager in den skandinavischen Ländern. Und das sind, ich sage jetzt mal, die Gründer von NIO, die natürlich auch mit diesem Ansatz von Impact und Sustainability gekommen sind und damit eigentlich ein Geschäftsmodell begründet haben, was nachhaltig auch finanziell sehr interessant war, sprich für deren Kunden also auch sehr attraktiv war.
Jetzt haben Sie schon so ein bisschen die Themen genannt, auf die Sie abzielen. Wenn Sie Investitionsentscheidungen treffen, wie muss man sich das vorstellen? Wo fangen Sie sozusagen an beim Screening und wie geht dann dieser Prozess durch? Was sind auch Themen, die Sie erwarten? Gibt es bestimmte KPIs, wo Sie sagen, die müssen da sein, damit unsere Anforderungen an Nachhaltigkeit oder auch an Impact erfüllt sind? Was erwarten Sie?
Ja, also im Grunde genommen fahren wir eine komplette Due Diligence für jedes Investment. Man muss sich jetzt so vorstellen, dass wir als NIO Nordic Investment Opportunities vor allem ein Fund-of-Fund-Manager sind. Das heißt, wir investieren vor allem auch in andere Private Equity Firmen, die dann wiederum Funds raisen. Und die müssen wir von A bis Z verstehen. Das heißt, wenn wir hier einerseits von Impact sprechen, ist das nur ein Element der Prüfung. Und das sind Dinge wie Analyse von Strategie, Analyse des Teams und deren Qualität, Analyse des Alignment des Teams, also sind die auch finanziell eingebunden. Natürlich Fragen wie Track Record, haben die eine gute Performance geliefert, aber auch sind die operativ gut aufgestellt, etc. etc., um dann auf den Punkt noch Impact zurückzukommen. Natürlich prüfen wir dann auch, inwieweit die zum Thema ESG und wir nennen das IAM, Impact Measurement and Management, aufgestellt sind. Ja. Und da gibt es, wie Sie schon gesagt haben, KPIs, die man messen kann. Da gibt es ganz verschiedene, denn zur Impact-Definition, dazu kommen wir ja vielleicht noch, sind es vor allem KPIs im Bereich Umwelt, aber auch soziale Metriken, die dort eine Rolle spielen.
Wenn Sie sagen Impact-Definition, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Gibt es denn überhaupt eine? Also man hat ja den Eindruck, da gibt es durchaus auch innerhalb der Branche unterschiedliche Ansätze, was man jetzt im engeren oder im weiteren Sinne darunter fasst. Vielleicht können Sie mal ein bisschen sagen, was sind denn Themen, wo Sie jetzt als NIO sagen würden, das muss gegeben sein?
Also man muss hier ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was die Branche zum Teil macht. Ja, da sprechen wir zum Beispiel über Dinge wie SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation. Da gibt es diese berühmten Artikel 8 und 9. Die lasse ich jetzt mal kurz auf die Seite. Die Frage war ja eine andere. Wir definieren Impact in einem Private Market oder Private Equity Kontext. Und das ist einerseits thematische Herangehensweise. Das heißt, wir gucken Sachen an, wie fokussiert Klimaschutz, Circularity, also die ganze Zirkulationsgeschichte, Wasser, Food and Agriculture oder Healthcare, um nur ein paar Themen zu nennen. Was aber ganz wichtig ist, dass, wenn wir über Impact reden, wir vor allem immer drei Punkte abarbeiten. Nämlich einerseits hat der Manager, also der Private Equity Manager, in den wir investieren, eine Absicht, also die berühmte Intentionality, Unternehmen oder Projekte zu investieren, die eine Auswirkung, also einen positiven Impact auf die Gesellschaft oder das Klima haben. Zweitens ist der Investor die Fähigkeit, diese Auswirkung auch zu messen, also diese Measurability. Und schließlich haben diese Investitionen in Projekte oder Portfoliounternehmen eine zusätzliche Wirkung, die die Welt irgendwie besser machen in Bezug auf gesellschaftliche oder klimatische Ziele. Das sind eigentlich immer die drei Punkte. Was für uns ganz wichtig ist, und das ist der letzte Punkt, den ich jetzt machen möchte, es geht immer mit einer positiven, mindestens marktüblichen Rendite einher. Also es geht hier nicht um Philanthropie, einfach nur was Gutes zu tun, sondern nachhaltige Geschäftsmodelle, die auch finanziell auf soliden Füßen stehen.
Das ist ja wahrscheinlich auch von Kundenseite ein wichtiger Punkt, sonst könnte man ja auch eine Spende irgendwo platzieren. Jetzt sagten Sie gerade, Sie investieren in Private Equity Funds beispielsweise. Da haben Sie ja weniger Durchgriff, als wenn Sie, sagen wir mal, direkt in ein Unternehmen investieren würden. Das ist ja dadurch dann auch sicherlich sehr granular. Also das fasert dann ja aus, Sie haben den Fonds dazwischen und der hat dann wieder Investments. Wie stellt man es sicher, da auch den Überblick zu behalten und auch sicherzustellen, dass jetzt der Manager, von dem Sie vielleicht eingangs überzeugt sind, dass der auch auf diesem Pfad bleibt und nicht sozusagen nach einem Jahr oder zwei irgendwo in eine Richtung abbiegt, die vielleicht gar nicht mehr dem entspricht, was NIO eigentlich ursprünglich mal intendiert hatte. Wie halten Sie das dann nach?
Ja, das ist eine super Frage. Und tatsächlich hatten wir sogar gestern dazu ein Komitee, die genau das bei einem Manager überprüft hat. Also vielleicht fangen wir mal von vorne an. Natürlich versuchen wir schon bei dieser Due Diligence Prüfung, die über verschiedene Schwellen geht. Ja, wir nennen das Investment Committee 1, 2 und so weiter, uns so schlau zu machen, dass wir sagen, wir investieren in hochqualifizierte Manager, die sich auch intensiv um diesen Impact bemühen. Ja, vielleicht mal um eine Zahl zu nennen. Wir schauen pro Jahr ein Universum von etwa 500 Managern an in verschiedenen Bereichen, von denen wir dann vielleicht 4 oder 5 auswählen. Also die Selektionskriterien sind da schon sehr hoch. Aber dann zur Frage, wenn wir jetzt mal unterwegs sind mit einem, wie stellen wir denn sicher, dass wir da eine gewisse Kontrolle haben? Also erstens haben wir ein vierteljährliches Reporting, was diesen Due Diligence Kriterien standhalten muss. Das heißt, wir machen dann einen spezifischen Follow-up. Wir sind in sehr engem Kontakt und typischerweise in einem guten und kontinuierlichen Dialog mit all unseren Managern, um natürlich vor allem zu sehen, wie sind dann die Fortschritte bezüglich ESG und Impact, was wir dann auch messen mit KPIs. Und schließlich gibt es die Möglichkeit, Einsitz zu nehmen in Komitees. Da gibt es die berühmten LPAC, diese Limited Partner Advisory Committees. Es gibt auch Impact Steering Committees. Also das sind Sachen, wo soweit wir können, wir auch immer gerne dabei sind, um diese Nähe zu haben und dann auch wirklich noch Einfluss zu haben. Also zusammenfassend kann man sagen, dass wir sehr aktive Manager sind und wenn wir dann Abweichungen feststellen, das auch zur Sprache bringen und dann auch wirklich diskutieren und schauen, was wir ändern können.
Wie gehen Sie denn vor, wenn Sie sagen, es gibt vielleicht einen Bereich, wo Sie sagen, das ist thematisch interessant, aber aus irgendeinem Grund haben Sie vielleicht nicht die passenden KPIs? Wie kann man dann auch, oder wo muss man sich vielleicht auch selber ein bisschen auf die Finger klopfen, damit man nicht irgendwie anfängt, auch die eigenen Ansprüche zu verwässern, weil man denkt, ah, es wäre vielleicht aus Renditegründen interessant oder es wäre inhaltlich spannend. Also wo muss man sich da auch selber ein bisschen zähmen?
Ja, also wir versuchen, also wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Fund of Fund bleiben und sagen, wir bauen da ein Investment-Vehikel, was ich sage jetzt mal 10 bis 12 Investment haben wir zwar KPIs im Kopf, die uns zu gewissen Themen vorstellen. Also wenn wir jetzt sagen, Klimaschutz, sind das zum Beispiel eingesparte Tonnen CO2, das ist immer so ein beliebtes Beispiel. Aber man darf dort nicht sich zu sehr einschränken, weil am Ende des Tages muss man ja auch ein robustes, finanziell gutes Investment machen. Und wenn man ein zu enges Korsett hat, funktioniert das nicht. Andersrum ist es natürlich so, dass wir, wenn wir so einen Impact-Fonds managen und diesen Impact erreichen wollen, wir dann dennoch KPIs auch brauchen. Und das ist dann tatsächlich auch eine Bedingung, um in diese Manager und diese Investments machen zu können, die wir dann aber zum Teil flexibel auch mit den Managern besprechen und dann ein Agreement erzielen, welche KPIs die erreichen wollen.
Das heißt im Prinzip, Sie sprechen ab, bis wann Sie bestimmte Zahlen, Daten reported haben müssen.
Absolut, ganz genau.
Aber man kann jetzt nicht sagen, das verhandeln wir mal raus, CO2-Tonnen sieht nicht so gut aus, darauf verzichten wir.
Na, ich glaube, es kommt immer ganz darauf an, was ist das Geschäftsmodell und der Investmentansatz des jeweiligen Managers. Ja, also die sind typischerweise sehr fokussiert und da macht es dann auch Sinn, entsprechend passende KPIs zu definieren. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wir haben jetzt in einen Fonds investiert kürzlich, da geht es um, Entschuldigung für die Anglizismen, es ist einfach so, es ist ein angelsächsisches Umfeld, da geht es um Industrial Decarbonization, also wie reduziere ich CO2-Emissionen. Und diese Firma ist da schon Jahre sehr erfolgreich unterwegs, die haben aber nur 2 KPIs und das finden wir auch gut, weil es macht es simpel und fokussiert auch. Ein KPI ist 60% Emissionsreduktion versus dem, was heute stattfindet. Also jedes Investment, was gemacht wird, muss diesen KPI liefern. Und das zweite ist Waste Reduction in Tonnen. Also wie vermeide ich Abfall? Und das ist einfach zu tracken, das ist jedem klar. Das ist sehr transparent und damit auch sehr wirkungsvoll.
Jetzt sind Sie ja 2022, wenn ich es richtig erinnere, an Bord gekommen, um das Geschäft auch in Deutschland insbesondere aufzubauen. Wie war das denn für Sie? Sie haben, glaube ich, keinen sozusagen langfristigen Nachhaltigkeitshintergrund. Das heißt, Sie mussten dieses Universum auch erst kennenlernen oder wie haben Sie sich da eingefunden?
Das ist eigentlich schon so richtig. Ich habe allerdings in meiner Karriere schon ganze Private Markets Geschäfte geleitet, unter anderem bei UBS das gesamte Private Markets. Das heißt, man wird dort immer mit verschiedensten Geschäftsmodellen und Ansätzen konfrontiert, in die man sich einarbeiten muss. Und ich meine, das Thema Impact Sustainability ist ja keins, was über Nacht einfach mal da ist, sondern das ist über die Jahre entstanden. Das heißt, ganz klar, ich persönlich bin kein Impact-Experte, aber denke schon durch mein Umfeld schon relativ vertieft in der Thematik, indem man sich dann nicht nur einliest, sondern auch über, ich habe das ja erwähnt, über Investment-Committees, denen ich auch angehöre, sehr, sehr in die Tiefe lesen und verstehen und fragen muss. Und dann wird man eigentlich zumindest auf einem relativen Level doch irgendwann zu einem Impact-Experten. Und Sie haben es gesagt, ja, ich bin im Bereich Verkauf, Business Development tätig. Das ist aber heute auch so. Ich sage jetzt mal, man muss ja auch in dem Bereich Experte sein und wissen, wovon man spricht. Und kein Kunde hört einem zu, wenn man nicht kompetent über diese Themen auch sprechen kann.
Jetzt haben Sie ja nicht nur die Perspektive über die Investment Committees sozusagen in Richtung der Fonds und der Investitionen, sondern Sie haben ja auch immer diesen Aspekt derer, die Ihnen das Geld geben und sozusagen deren Wünsche, Ziele und Nöte. Was hören Sie denn von potenziellen Investoren, von den Family Offices, von den Institutionellen? Was bewegt die und was sind Fragen, die häufig kommen? Fragen die öfter nach dem Impact von einer Investition oder fragen die öfter nach einer Rendite? Was steht da im Vordergrund?
Gute Frage. Sehr heterogen. Aber ich würde sagen, glücklicherweise bewegt sich die Welt tatsächlich gerade bei den Family Offices da in die richtige Richtung. nämlich dass Impact eine immer stärkere Rolle spielt. Und wir reden immer nur über Impact, ja. Also wir können es auch breiter definieren, Sustainable Investments. Also schon mal so, dass man Investments macht, die sicherlich nicht mindestens der Umwelt schaden, sondern mit einer positiven Wirkung verbunden sind. Und ich glaube, das wird dort immer wichtiger aus zwei Gesichtspunkten. Ne, eigentlich aus drei. Erstens, gerade bei den Family Offices sehen wir einen Generationswechsel. Das heißt, diese jüngeren Leute, für die wird es immer, immer wichtiger. Und natürlich Klimawandel, soziale Probleme, das sind Dinge, die jeden Tag uns betreffen und die immer stärker auf dem Radar sind. Und da gibt es, würde ich auch sagen, gerade im Family Office Bereich sogar Firmen, die da sehr führend sind und mit denen wir auch gerne zusammenarbeiten. Also diese Themen Klimawandel, sozialer Wandel, das ist wichtig, wird von den Investoren sehr oft aus zwei Komponenten angesehen, nämlich einmal aus der Sicht Risikominderung, aber andererseits natürlich aus der Sicht Return. Und ich hatte ja eingangs erwähnt, wie unsere eigenen Gründer aufgestellt sind. Die hatten immer ganz klar den Ansatz zu sagen, wenn ich mit innovativen Lösungen, die die größten Herausforderungen unserer Zeit weiterbringen können, lösen können, wenn ich mit so einem Ansatz, mit so einem Geschäftsmodell kommen kann, dann muss ich eigentlich hervorragende Renditen erzielen können. Und das ist tatsächlich auch die Erfahrung, die wir selber gemacht haben. Also das heißt, es ist schon fast zwingend damit verbunden, dass man sagt, der Return muss dann auch gut sein, weil ich verändere ja was in der Umwelt und ich tue ja auch was Gutes.
Klappt das denn in der Praxis auch? Man kann ja sagen, das sollte eigentlich so sein, aber es muss ja nicht zwingend so sein.
Ich glaube, das ist wie bei jedem Unternehmen in dieser Welt. Ja, wenn Sie ein Unternehmen gründen, können Sie sehr erfolgreich sein und Sie können auch scheitern. Und ob da jetzt ein Impact-Aufkleber drauf ist oder nicht, würde ich sagen, spielt eigentlich keine Rolle. Am Ende des Tages scheitern ja Geschäftsmodelle nicht nur wegen dem Thema, sondern auch wegen anderen Dingen, operative Umsetzung etc. etc. Natürlich muss man sagen, gerade wenn man in den Bereich Startups, Venture Capital schaut, da ist natürlich viel Risiko vorhanden und man muss als Investor natürlich sehr selektiv sein, um zu sagen, ich verstehe die Geschäftsmodelle, ich verstehe auch die Sektoren. Wir hatten zum Beispiel gerade gestern die Diskussion Wasser und Ocean. Ja, das muss man genau verstehen als Sektor. Da gibt es nicht so viele Leute, die das machen, die das gut können. Im Bereich Freshwater zum Beispiel reden wir hier über Bereich, der hochreguliert ist, sehr kapitalintensiv ist, wo viel noch Regierungen drin sind, wo die Renditeerwartungen zum Teil nicht super spannend sind. Und da muss man dann wirklich den entsprechenden Manager oder das richtige Investment finden, was wirklich passt. Oder man muss vielleicht auch sogar sagen, ich mach's nicht. Ja, aber das ist wirklich die Kunst. Wenn man schaut, ich hatte es ja genannt, ja, wir schauen pro Jahr etwa 500 Firmen an über 6 verschiedene Themen. Und da ist man hochselektiv unterwegs. Es ist ein sehr granulares und sehr schnell wachsendes Umfeld. Und ich glaube, da bieten wir als NIO ja eben auch einen Ansatz, dass wir sagen, wir haben ein Team. Wir glauben sogar eines der größeren, wenn nicht das größte in Europa, die diese Expertise mitbringt, die auch die institutionelle Investmentdisziplin mitbringt, die auch die Fähigkeit besitzt und auch die Ressourcen, muss man dazu sagen. Es ist sehr arbeitsintensiv. Die Ressourcen, dieses Feld zu screenen und die richtigen Investmentgelegenheiten rauszupicken.
Wie viele Personen haben Sie da in dem Team?
Wenn man das jetzt auf Investment-Committee-Ebene ansieht, sind das etwa 12 Personen. Ich würde sagen, Leute, die tagtäglich mit diesen Themen arbeiten, sind es etwa 6 bis 8.
Jetzt sind Sie ja auch aus Ihrer Historie raus ein Spezialist für Sales-Themen. Es gibt ja schon Stimmen, die auch sagen, man bekommt eigentlich manche Sachen ohne Nachhaltigkeitsbezug überhaupt nicht mehr richtig vermarktet. Das wird ein Stück weit sogar schon erwartet von Investoren. Ist das was, was Sie unterschreiben würden?
Jein. Ich glaube, die Tendenz geht natürlich immer stärker dahin. Man sieht das ja auch mit diesem SFDR Artikel 8, 9, dass viele das unbedingt wollen. Diese Artikel haben auch ihre, wie soll ich sagen, ihre Schwachstellen. Das ist jetzt in der Regel mehr mal so in Richtung Offenlegungsverordnung, um Greenwashing zu verhindern. Also man ist da noch nicht an der Speerspitze angekommen. Aber ja, ich glaube, es wird immer wichtiger, dass man als Investor auch zeigen kann, dass man Dinge tut, die, ich sag jetzt mal, Klimazielen, gesellschaftlichen Zielen zustimmend sind, ja, also die unterstützen. Und dass die Geschäftsmodelle entsprechend modern und innovativ sind.
Sehen Sie da Unterschiede zwischen dem deutschen Markt und beispielsweise Skandinavien, wo Sie beheimatet sind? Kann man sagen, da ist einer schneller als der andere oder weiter?
Ja, es gibt schon Märkte, die da fortschrittlicher sind. Ich würde sagen, Skandinavien gehört dazu, Benelux gehört dazu, die Schweiz, wo ich stationiert bin, auch schon ein bisschen mehr. Und dann würde ich sagen, gefolgt von, ich sag mal, anderen nordeuropäischen Staaten und dann ferner liefen.
Das heißt, da ist in Deutschland noch ein bisschen Aufholpotenzial, was nachhaltige Investments angeht.
Sagen wir es mal so, Deutschland ist schon gut positioniert, aber ich glaube, ja, da gibt es noch eine kleine Lücke zu diesen, ich sag jetzt mal, Liedern in Skandinavien und in Holland.
Dann sind wir gespannt, wie sich die Investoren hierzulande in diese Richtung vielleicht noch entwickeln können. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns heute mal ein bisschen mitgenommen haben durch Ihren Ansatz und Ihren Weg im Labyrinth zwischen Nachhaltigkeit und Rendite. Das war Marc Dellmann von Nordic Investment Opportunities. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank, Frau Reifberger. Hat Spaß gemacht.
Auch in dieser Episode wollen wir mal schauen, was sie sonst noch getan hat im Markt. Und für die weiteren Nachrichten ist heute mein Kollege Franz Kongbui bei mir zu Gast. Hallo Franz.
Hi.
Franz, wir müssen mal auf die Wirtschaftsprüfer schauen. Ich hatte ja vor kurzem eine Vertreterin der Branche hier im Podcast zu Gast. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass es eine größere Debatte gab mit Blick auf die Umsetzung der CSRD. Es ging um die Frage, wer denn den Nachhaltigkeitsbericht von Unternehmen künftig prüfen darf. Das Institut der Wirtschaftsprüfer, das IDW, das hat dies natürlich bei den Wirtschaftsprüfern selbst verortet. Und so soll es jetzt wohl auch kommen.
Genau. Ende Juli wurde der Regierungsentwurf für das Gesetz veröffentlicht, mit dem die europäische Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die von dir genannte CSRD, in deutsches Recht gegossen werden soll. Und darin wird die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung allein den Wirtschaftsprüfern übertragen. Das IDW begrüßt das natürlich und sieht auch inhaltliche Gründe dafür. IDW-Vorstandssprecherin Melanie Sack sagte, Nachhaltigkeits- und Finanzberichterstattung müsse man integriert betrachten. Die Zulassung der Wirtschaftsprüfer als Nachhaltigkeitsprüfer würde diesem Umstand Rechnung tragen.
Jetzt ist das ja auch ein potenziell ziemlich großer Markt. Nach Schätzungen sollen in Deutschland von diesem Jahr in etwa 14.000 Unternehmen nach und nach in die Pflicht genommen werden, einen solchen Nachhaltigkeitsbericht erstellen zu müssen. Und trotzdem wird ja aber nicht jeder Wirtschaftsprüfer automatisch dann auch den Nachhaltigkeitsbericht prüfen können, richtig?
Ja, so ist es. Dafür wird es zusätzlich Anforderungen geben. Der Regierungsentwurf sieht vor, dass die Prüfer künftig zusätzlich zu ihrem WP-Examen eine weitere Prüfung ablegen sollen. Wer die besteht, kann sich dann als Prüfer für Nachhaltigkeitsberichte registrieren lassen.
Und wie kommt diese Praxis in der Branche so an?
Naja, eher nicht so gut. Das IDW bedauert, dass die Prüfung vom Nachhaltigkeitsberichten nicht in das Wirtschaftsprüferexamen eingebunden werden soll. Beim IDW ist man sich sicher, dass Nachhaltigkeitsthemen den Beruf des Wirtschaftsprüfers für Nachwuchstalente attraktiver machen. Da hätte man sich dort gewünscht, dass diese Themen in das bestehende WP-Examen integriert werden. IDW-Vorstandssprecherin Sack geht jedenfalls davon aus, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung das Berufsbild der Wirtschaftsprüfer maßgeblich prägen werden.
Wir sprechen hier ja auch regelmäßig darüber, welche Rolle Nachhaltigkeitskriterien spielen, wenn es für Unternehmen darum geht, selbst an Finanzierung zu kommen. Jetzt hat die KfW mit 17 Wirtschaftsverbänden zusammen mehr als 1.800 Unternehmen dazu befragt. Und was sagen denn die Betroffenen?
Ja, von den Befragten sagen 27%, dass das Thema Nachhaltigkeit bei Kreditverhandlungen eine immer größere Rolle spielt. Dabei gibt es allerdings Unterschiede. Das ist abhängig davon, wie groß ein Unternehmen ist und in welcher Branche es tätig ist. Große Unternehmen sehen das Thema tendenziell stärker als kleine Firmen. Besonders stark achten die Kreditgeber offenbar bei Firmen aus dem großen Außenhandel auf Nachhaltigkeit. Da sehen 35%, dass das Thema häufiger angesprochen wird. Und im verarbeitenden Gewerbe sehen 30% der Unternehmen einen zunehmenden Nachhaltigkeitsfokus bei Kreditvergaben. Diese Branche liegt damit ebenfalls über dem Durchschnitt.
Worauf achten die Banken denn dann im Detail?
Ja, in 56% der Fälle haben die nach spezifischen Nachhaltigkeitsinformationen oder bestimmten Indikatoren gefragt. Sie wollten zum Beispiel Angaben zu Treibhausgasemissionen, zum Energie- und Stromverbrauch oder Infos zu ESG-Ratings und Zertifizierungen. Und künftig könnten noch mehr Daten abgefragt werden. 40% der Umfrageteilnehmer erwarten, dass Banken künftig mehr bzw. noch konkretere Nachhaltigkeitsinformationen abfragen werden.
Jetzt wird ja häufig darüber geklagt, dass es um die Datentransparenz in dem Bereich noch nicht so gut bestellt ist. Wie sprechfähig sind die Unternehmen denn überhaupt beim Thema ESG-Daten?
Ja, da liegt tatsächlich noch ein Problem. Derzeit sieht sich nur ein Drittel der Firmen gut aufgestellt, wenn es darum geht, tiefergehende Daten zur Nachhaltigkeit zu liefern. 16% der Unternehmen sagen sogar, sie hätten Schwierigkeiten damit, Kennzahlen bereitzustellen.
Jetzt auf die Datenlieferung zu verzichten, ist aber nur auch keine Option, ne?
Nee, das ist in der Tat keine Lösung, zumal das Finanzierungsklima sich auch insgesamt eingetrübt hat. 24% der Unternehmen geben an, dass es für sie schwierig gewesen sei, an einen Kredit zu kommen. Vor allem Einzelhändler und Dienstleister hätten Probleme. Wenn Banken höhere Anforderungen an Nachhaltigkeitsinformationen stellen, dann müssen die Unternehmen diese also, so gut sie eben können, erfüllen.
Und dann gibt es ja noch ein Thema, was die Fondsbranche noch einige Zeit beschäftigen dürfte. Es gibt neue EU-Leitlinien für die Bezeichnung von nachhaltigen Fonds. Und nun hat sich auch die BaFin dazu geäußert, wie sie sich da eine Umsetzung in Deutschland vorstellen kann.
Genau, und die Finanzaufsicht hat vor allem eines bereits klargemacht. Sie will die europäischen Leitlinien zügig umsetzen. Das heißt konkret, bereits im Frühjahr 2025 müssen Fondsgesellschaften die Namen ihrer Produkte an die Leitlinien anpassen. Für alle neu aufgelegten Fonds gelten die Regeln voraussichtlich ab Herbst. Die BaFin berücksichtigt sie aber schon heute.
Jetzt hat ja der Wertpapierregulator in der EU, die ESMA, bereits einige Details festgesetzt. Die Tücke liegt hier allerdings im Detail. Man wartet in der Branche gespannt auch auf die deutsche Übersetzung. Erklär uns das mal.
Ja, also es ist schon mal klar, welche Bereiche die Leitlinie umfassen soll. Das sind einmal die Teilkategorien Umwelt, Soziales und die Governance, aber auch der Bereich Transition, also alles, was sich um den Übergang zu grüneren Wirtschaften oder um bestimmte gewünschte Wirkweisen dreht. Die betroffenen Fonds müssen 80% des Vermögens entlang der Kriterien investieren und Ausschlüsse beachten. Soweit, so gut. Die Fondsanbieter können ihre Produkte aber erst anpassen, wenn auch eine deutsche Fassung vorliegt. Dann wird klar sein, mit welchen Wörtern die Kategorien jeweils bezeichnet werden dürfen. Ziel ist es ja letztlich, die Fonds besser vergleichbar zu machen und irreführende Angaben, Stichwort Greenwashing, zu vermeiden.
Da kommt es dann ja tatsächlich auch auf die Wortwahl an. Allerdings hat sich die Bezeichnung von Fonds ja auch bislang schon jetzt nicht komplett im luftleeren Raum bewegt.
Das stimmt. Manche erinnern sich vielleicht, die BaFin hatte 2021 schon einmal Regeln für die Bezeichnung von deutschen Fonds vorbereitet. Ein Jahr später hat sie dann von einer Richtlinie aber Abstand genommen. Die erarbeiteten Regeln wendet sie aber dennoch auf neue Fonds an. Man spricht dann von einer sogenannten Verwaltungspraxis. Mit den ESMA-Leitlinien werden die alten Regeln nun aber obsolet.
Wo liegen denn dann die wesentlichen Unterschiede zwischen den neuen ESMA-Leitlinien und der bisherigen Verwaltungspraxis der BaFin?
Die europäischen Vorgaben sind der BaFin zufolge etwas weiter gefasst. Sie umfassen nicht nur Publikumsfonds, sondern auch Spezialfonds. An anderer Stelle sind die europäischen Vorgaben allerdings auch enger gefasst als die bisherige Praxis. Die Leitlinien beziehen sich nämlich nur auf den Fondsnamen, nicht aber auf zugehörige Werbeaussagen im Vertrieb.
Das wird sicherlich der Branche noch einiges an Freude bereiten, so wie es klingt. Vielen Dank schon mal für den Überblick bis hierhin. Das war Franz Kongbui, schön, dass du dabei warst. Danke dir.
Gerne.
Und Ihnen darf ich noch mitgeben, dass am 1. Oktober von 9 bis 18 Uhr in Frankfurt die Impact-Konferenz stattfindet. Es geht um Impact zum Anfassen, so ist es angekündigt. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder am 22. August, dann mit der nächsten Episode von Nachhaltiges Investieren. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.